ihr Lieben. Die Saison 2025, 2026 steht in den Büchern. Die Abschlusstabellen stehen. Es sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen, aber größtenteils ist, wie gesagt, die Saison durch. Und was soll ich sagen? Es war eine wahnsinnig irre Spielzeit. Oder um auch mal den Auer Ex-Präsidenten Helge Leonhardt zu zitieren.
Es war eine brutale Saison.
Genau, so ist das. Und über all das sprechen wir heute. Aber keine Sorge, eine große Saisonabschlussfolge wird es in der nächsten Woche auch noch geben, wenn wir alle Relegationsspiele haben, wenn auch das Pokalfinale war. Dementsprechend machen wir heute das ein bisschen in kleinerer Form auf jeden Fall. Aber da kommt auch noch was ganz Großes zum Abschluss. Aber ich habe heute den richtigen Mann an Bord, der die Dramatik an diesem Wochenende auch aus redaktioneller Sicht erlebt hat, so wie ich, der im Stadion war. Grüß dich, lieber Dirk. Schön, dass du mit dabei bist.
Grüß dich. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dieser Folge dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Du fühlst dich ja in diesem Podcast, hoffentlich darf ich das so sagen, ja schon relativ heimisch. Falls ihr die Spezialfolge, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, noch nicht gehört habt, tut das auf jeden Fall. Große Empfehlung nochmal an der Stelle. Und ich treffe dich aber heute in den heiligen Hallen vom RTL an, kann man glaube ich so sagen.
Ja, das stimmt. Also wir nehmen auf Montag am frühen Nachmittag. Ich hatte heute so eine kleine Saisonabschlussbesprechung schon und wir haben mal geguckt, was ist gut gelaufen, aber auch natürlich, was können wir besser machen in der neuen Saison. Das werden wir natürlich auch noch mal ausführlicher machen, aber da war heute schon mal so ein Tag, wo wir uns ein bisschen Zeit genommen haben, um das Ganze mal, wie Horst Rubesch sagen würde, Paroli laufen zu lassen.
Hättest du das gesagt, hätte ich diesen Ausschnitt auch noch rausgesucht. Aber ja, stimmt absolut. Wenn wir mal auf unser Programm heute schauen, wie gesagt, wir werden alle Entscheidungen, die an diesem Spieltag oder am letzten Spieltag noch gefallen sind, werden wir besprechen, von Bundesliga bis zur dritten Liga. Werden ein, zwei Sachen noch allgemein über den Bundesliga-Spieltag besprechen, aber ich bin zeitlich heute ein bisschen auf Kante genäht, deswegen wird das ein bisschen kürzer werden, aber wir haben auch sonst wie immer den Fail, den Ehrenmann bzw. Ehrenfrauen der Woche. Bei mir wird es heute mal wieder weiblich, das vollkommen zu Recht. Und haben wir noch zwei, drei kleine Sachen in der Ist-noch-was-Kategorie, mit denen ich ja Dirk noch ein bisschen ins Schwitzen bringen werde. Wobei ich glaube ehrlicherweise nicht, weil so krass überraschend sind die Sachen, die ich da habe, dann doch nicht. Aber wollen wir mal reingehen ins Thema der Woche. Wir fangen von oben an in der Bundesliga. Es war ja noch so ein bisschen offen, wer wird ins europäische Geschäft kommen. Der VfB hat letztendlich die Champions-League-Qualifikation klar gemacht mit einem 2:2 bei Eintracht Frankfurt. Hoffenheim und Leverkusen werden nächste Saison in der Europa League spielen. Ist ja gerade auch für euch sehr interessant. In zweifacher Hinsicht für dich sogar als TSG-Mitarbeiter. Die Freiburger werden Conference League spielen, es sei denn, sie gewinnen am Mittwoch das Europa League-Finale gegen Aston Villa. Dann haben wir natürlich noch einen zusätzlichen Champions League-Platz, hoffen wir natürlich alle noch drauf. Der VfL Wolfsburg geht in die Relegation gegen Paderborn und St. Pauli geht direkt runter in die zweite Bundesliga. Ja, Dirk, so all in all, wie hast du das Wochenende erlebt? Wie hast du diese Entscheidungen gesehen? Letztendlich kann man ja, glaube ich, schon so sagen, zumindest was die Bundesliga angeht, so wie die Abschlusstabelle jetzt am Ende steht, so hätte man es auch vermuten können. Also es war zumindest, was die Bundesliga angeht, waren jetzt diese sportlichen Entscheidungen jetzt nicht so, dass man sagt, wow, was für eine riesige Überraschung. Man hätte es vermuten können irgendwie, oder?
Ja, also auch vor dem letzten Spieltag war jetzt mein Take tatsächlich überhaupt nicht hot, ne? Ich hatte den Kollegen gesagt, ich glaube, dass alles so bleibt, wie es ist, ne? Also sprich Stuttgart in die Champions League, Wolfsburg schafft es auf Platz 16 und Heidenheim und St. Pauli steigen ab. Das mal ganz kurz noch als Einschub, also weil du ja vorhin sagtest, wir treffen uns oder du triffst mich beim RTL. Wir haben ja vor einem Jahr das Recht erworben, Highlight-Clips aus der Bundesliga und aus der zweiten Bundesliga zu zeigen auf RTL Plus. Und ich war jetzt am Wochenende eben damit beschäftigt, alle Spiele zusammenzufassen mit Kommentatoren zusammen, also kurze Highlights in 1,30 bis 2 Minuten und dann von jedem Spiel natürlich auch noch lange Versionen. Und wir haben unseren Usern auch noch angeboten, eine Abstiegskonferenz, die kann man natürlich auch sich anschauen auf RTL Plus, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ich war am Ende des Tages, genau wie du es eben auch gesagt hast, nicht so überrascht. Es hat sich ja dann doch relativ schnell auch abgezeichnet. Der VfB spielt gegen ja wirklich schwache Frankfurter in der ersten Hälfte zumindest, der dann doch sehr souverän hat 2-0 geführt zur Pause. Hoffenheim lag auch leider schon zurück mit 0-2 zur Pause, hat sich dann auch noch selber geschwächt und Leverkusen ist auch nicht richtig in die Pötte gekommen gegen den HSV, sodass das eigentlich dann schon relativ klar dann entschieden war, was die Champions League angeht. Und im Abstiegskampf war es zumindest am Anfang ja noch etwas schon dramatischer. Klar, Heidenheim hat früh das 0-1 geschluckt, aber bei St. Pauli gegen Wolfsburg hätte es ja auch so sein können, dass sich da innerhalb des Spiels einfach auch nochmal was switcht. Ne? Also ja. Wenn jetzt, da hätte ja durchaus mal sein können, ein Tor verändert alles, war dann aber am Ende eben auch nicht so, weil St. Pauli, muss man dann eben auch sagen, am Ende des Tages leider. Ich finde St. Pauli wirklich ganz cool, cooler Club, aber leider muss man sagen, in dieser Saison dann doch einer der verdienten Absteiger nach 34 Spieltagen.
Es hätte ja auch sogar nochmal Heidenheim mit in die Verlosung kommen können. Ne? Das habe ich jetzt sogar ganz vergessen aufzuschreiben, komischerweise, ehrlicherweise. Was aber schön war, habe ich auch überlegt, ob ich das zum Ehrenmann der Woche mache. Habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich zu viel Auswahl hatte. Aber also, wenn man in die zweite Liga geht als Absteiger, ich glaube, auf eine schönere Art und Weise, wie es dann passiert ist, kann man, glaube ich, nicht machen. Also am Ende auch die Mainzer, die da sogar Spalier gestanden haben. Und das ist manchmal echt komisch, ne? Also es ist ja sportlich schon ein riesiger Einschnitt, aber in Heidenheim, wahrscheinlich weil es auch Heidenheim ist, ne, das kann nicht jede Mannschaft so machen. Wir werden ja auch gleich nochmal über Fortuna Düsseldorf sprechen müssen. Von daher aber so dann quasi sich in die zweite Bundesliga zu verabschieden und gerade auch, wenn man guckt, hinten raus, wie man nochmal auch St. Pauli und Wolfsburg unter Druck gesetzt hat, kann man da eigentlich mit erhobenen Hauptes rausgehen.
Ja, es hat noch nie eine Mannschaft gegeben, die mit 10 Punkten Rückstand, also nach dem 26. Spieltag, dann noch die Klasse gehalten hat. Gibt's jetzt nach wie vor leider auch nicht, aber ich muss wirklich meinen Hut ziehen bei Heidenheim. Sie sind hinten raus eben nicht zerfallen, wie es bei vielen anderen in dieser Situation der Fall gewesen wäre, sondern sie haben es sogar noch mal geschafft, einen Turnaround hinzulegen, nochmal sehr, sehr gut gespielt. Sie haben ja, wenn du dich erinnerst, in München 3-3 gespielt, was ja eigentlich ein tolles Ergebnis ist, aber sie haben bis zur 96. oder sowas, 97. noch 3-2 geführt. Also überleg mal, was das ausgelöst hätte, wenn die tatsächlich dort gewonnen hätten. Die waren ja am Ende wirklich knapp. Na, und haben wirklich von den Mannschaften, die da unten spielen, auch die, die schon gerettet waren, mit dem besten Eindruck gemacht. Ne? Also ich fand zum Beispiel hinten raus, dass Werder Bremen jetzt auch nicht gerade sonderlich stark gespielt hat. Ja, da hat Heidenheim teilweise wirklich den besseren Fußball angeboten. Und wenn man dann sieht, dass Fans und Trainer und Mannschaft nach dem Spiel so zusammenstehen, dass die Spieler gefeiert werden, dass Frank Schmidt über Stadionmikrofon schon vielen Dank sagt und danke für die Unterstützung und quasi schon den Blick nach vorne richtet, das fand ich wirklich stark. Das war für mich ein wahnsinnig starker Moment dieses Spieltages. Erlebt man wirklich nicht allzu häufig.
Du hast es ja eben schon angesprochen, St. Pauli. Man hat immer so ein bisschen drauf gewartet, hey, kommt jetzt spielerisch noch irgendwas? Es war halt über Wochen kaum was. Und ich dachte halt am Anfang der Saison, wo es ja relativ gut aussah, auch noch, was sie offensiv nachgelegt haben, das ist ziemlich schnell verpufft. Ist natürlich wahnsinnig schade, dass das dann am Ende dann so zu Ende geht. Aber auch da vollkommen verdient. Der VfL Wolfsburg hat zumindest vorerst noch den Notausgang gefunden, kann man, glaube ich, so sagen. Jetzt Relegation gegen Paderborn. Man stellt sich ja, sage ich mal, aus fußballromantischer Sicht, stellt man sich ja so ein bisschen die Frage, ja, wen würde man denn lieber in der Bundesliga haben wollen? Weil ich muss auch ehrlicherweise sagen, vielleicht liegt es auch damals, als ich einmal in Paderborn im Stadion war, dass mich das jetzt wirklich gar nicht energized hat, diese, ich will jetzt nicht, also Arena, um Gottes Willen kann man es ja beileibe nicht nennen, aber ich weiß nicht, bei Paderborn denke ich mir immer so, boah, habe ich nicht so Bock drauf, Wolfsburg, So, wäre trotzdem spannend. Wem drückst du in der Relegation die Daumen? Oder was würdest du schöner finden? Paderborn in der Bundesliga? Darfst du nicht vergessen, Elversberg ist schon dabei. Oder dann doch, dass am Ende die Wölfe sich durchsetzen?
Es ist natürlich so, aus fußballromantischer Sicht wäre ein Aufstieg des SC Paderborn natürlich klasse. Ne? Die Spieler und auch der Trainer Ralf Kettemann gestern des SC Paderborn, die haben sich ja sehr gefreut, dass sie es überhaupt noch geschafft haben, in die Relegation zu kommen. Es sprach ja dann doch letztendlich alles für Hannover, aber die haben es nicht geschafft. Und die sagten alle schon, naja, da kommt ein Kaderwert auf uns zu mit dem VfL Wolfsburg von 250 Millionen. Da sind wir natürlich ganz, ganz weit weg. Und deshalb glaube ich am Ende des Tages auch, dass der VfL Wolfsburg das ziehen wird mit der Qualität, die diese Mannschaft einfach hat. Die haben eine sehr gute Mannschaft im Grunde genommen. Sie haben es halt über viele Wochen und Monate nicht hinbekommen, diese Qualität auf die Straße zu bringen. Viele Unruhen im Club, wenn ich halt höre von Spielern, die offen im Interview nach einem Spiel sagen, hier stimmen die Strukturen nicht und hier stimmt einiges einfach nicht. Das ist immer ein absolutes Warnsignal. Also dort scheint einiges in Unruhe geraten zu sein beim VfL Wolfsburg. Glaube aber, dass es mit jemandem wie Dieter Hecking, einem ganz erfahrenen Trainer, gelungen ist, da insoweit Ruhe reinzubringen, dass man sagt, wir konzentrieren uns jetzt einfach auf die letzten Spiele. Wir haben noch zwei Spiele und versuchen, die zu gewinnen. Und ich glaube eben auch, dass sich in beiden Spielen dann die Summe, aus der Summe dieser beiden Spiele dann eben auch die Qualität durchsetzen wird am Ende des Tages und der VfL Wolfsburg in der Bundesliga bleibt und dann die richtigen Schlüsse ziehen muss, um dann eben eine bessere Saison zu spielen, als sie das in dieser Saison getan haben. Für mich wirklich eine der ganz großen Enttäuschungen in diesem Jahr.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich so unterstreichen. Ein Wort vielleicht noch zu Hoffenheim und Leverkusen, die jetzt, wie gesagt, in der Europa League ran müssen. Für Leverkusen war das ja im Prinzip klar, weil Hoffenheim und Stuttgart hätten verlieren müssen, damit sie die Champions League noch erreichen. Jetzt auch mal aus Sicht eines übertragenen Senders. Du grinst schon so. Du weißt.
Ich weiß, was du sagen möchtest. Ja, aber sag es.
Ja, ist das, also denkt man sich da vielleicht auch innerhalb eurer Redaktion, wenn man so guckt, boah, nächstes Jahr, ne, ihr habt jetzt mit Freiburg, ne, im Europa League Finale, das ist eine geile Geschichte. Eintracht Frankfurt war ja auch. Und jetzt hat man dann nächste Saison, wenn jetzt Freiburg auch noch jetzt nicht in der Conference League antritt, aber hat man dann in der nächsten Saison in der Europa League Hoffenheim und Leverkusen. Sagt man da auch innerhalb der Redaktion, oh, jetzt für uns als übertragene Sender jetzt nicht so die Vereine, die uns jetzt die großen Reichweiten bringt? Blickt man da so ein bisschen drauf?
Der Verdacht liegt nahe, ne? Klar, klingen die Namen Frankfurt, Stuttgart erstmal nach größerer Fanbase und größerer Begeisterung. Am Ende des Tages ist es dann aber doch immer so, es werden tolle Gegner kommen. Da werden die Zuschauer auch interessiert sein. Was macht denn so eine Mannschaft aus England oder Spanien oder Italien? Hoffenheim hat ja auch schon mal vor 2 Jahren in der Europa League gespielt. Und auch da gab es ganz spannende Gegner. Tottenham zum Beispiel, ja, oder FC Porto. Und das waren auch gute Übertragungen, auch mit guten Quoten. Wir haben ein tolles Studio. Da fassen wir dann auch immer alles zusammen. Wir haben tolle Studiogäste. Und allein aufgrund dieses Produkts, was wir da entwickelt haben und was wir dann auch in der neuen Saison sicherlich auch mit ein paar neuen Features dann auch noch anbieten können. Auch da, glaube ich, werden die Leute dann mal an einem Donnerstagabend bei RTL vorbeischauen und werden da auch sicherlich ein tolles Produkt sehen, da bin ich ganz sicher. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt vor allen Dingen mal Richtung TSG Hoffenheim gucke, einen ganz tollen Fußball. Das war wirklich teilweise mit der heißeste Scheiß in der Liga, fand ich, was Hoffenheim gespielt hat. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Als ehemaliger Mitarbeiter hast du ja auch schon gesagt. Und von daher hoffe ich auch, dass die TSG das rüber retten kann in die nächste Saison.
Also ich wollte auch gerade sagen, also ich meine Leverkusen auch großartig. Also fußballerisch kann man ja den beiden Vereinen da absolut nichts nachsagen, dass es nicht Spaß machen würde, sich das anzugucken. Wobei bei Leverkusen in der Saison bei manchen Spielen auch weniger, muss man zugeben. Aber auch da wird es ja interessant sein. Also ist zwar noch nichts offiziell, aber dass es mit Kasper Jürmann da weitergeht, ist auch eher unwahrscheinlich. Von daher wird da auch wieder spannend sein, wen die dann als neuen Trainer präsentieren. Gehen wir mal weiter in die zweite Bundesliga. Ich habe ja schon gesagt, Paderborn spielt Relegation. Fangen wir mal an mit der SV Elversberg. Ich habe jetzt schon vielen lustigen Memes gesehen, ja auch von dieser Baustelle da unter Motto Willkommen in Spiesen-Elversberg und dann Bilder von Michael Olise und Harry Kane. Ich glaube Harry Kane, der gesagt, es sieht hier genauso aus wie in England. Also nein, aber mal ehrlich, also was für eine irre Geschichte, ne? Der erste Bundesliga-Aufstieg, ich glaube, das ist jetzt, Elversberg ist dann jetzt das 59. Bundesliga-Team überhaupt.
Genau.
Und wenn man ja auch mal zurückdenkt, ne, also in der letzten Saison, die war ja schon abartig gut. Dann im Sommer ein riesiger Aderlass, personell Trainer Horst Steffen auch weg. Und dann kommt ein Vincent Wagner. Du hast im Winter die nächsten Top-Abgänge mit Ebnu Talib beispielsweise. Und die ziehen das trotzdem bis zum Ende durch und steigen sogar direkt auf, wo alle auch noch vor der Saison gedacht haben, diese Saison werden sie nie im Leben so toppen können. Eher im Gegenteil, es geht gegen den Abstieg. Und das ist wirklich so absurd, wie man auch vor der Saison, in der Saison, wenn man auch noch Leistungsträger verliert, aber es macht keinen Unterschied in diesem Verein. Das ist, wie kann man das erklären? Es gibt eigentlich keine Erklärung dafür.
Es ist einfach eine absolute Märchengeschichte, ne? So eine David gegen Goliath-Geschichte. Faszinierend, sowas wollen wir ja haben. Eigentlich ist es, wie du auch angesprochen hast, eigentlich ist es so etwas unmöglich mit diesen Mitteln, die dieser Club hat, mit der Infrastruktur, die dieser Club hat. Wenn man sich allein die Übertragungen anschaut, das ist ja eigentlich eine Baustelle dort, dieses Stadion. Es zeigt sich aber einmal mehr, dass wenn man ein klares Konzept verfolgt, wenn man eine klare Spielidee hat, wenn man klare Führungsspieler in der Mannschaft hat und natürlich in Ruhe arbeiten kann, das ist in Elversberg natürlich mehr als gegeben, in Ruhe zu arbeiten, dann kann auch so ein Märchen gelingen, ja, und es wird sich in Elversberg über die Wochen und Monate wird sich ein Spirit aufgebaut haben, um eben dieses Märchen tatsächlich zu schaffen. Du hast da quasi so in aller Ruhe arbeiten können, hast gemerkt, auch die anderen lassen auch mal ein paar Punkte liegen. Vielleicht unterschätzt uns der ein oder andere, wenn man da so über die Baustelle geht und auf einmal, bumm, steht schon zur Pause 4-0 für Elversberg. Wirklich ein absoluter Wahnsinn. Mich freut das total, so einen bunten Farbklecks in der Liga zu haben. Ich bin sehr gespannt, wie sich Elversberg schlagen wird. Aber ich glaube, da wird sich noch der ein oder andere umschauen eben. Ne?
Ja.
Man denkt dann so, ach, Elversberg machen wir mal so im Vorbeigehen. Das wird auf keinen Fall so gelingen. Also ich sehe da schon kalte November- und Dezembertage in Spiesen-Elversberg. Und da werden sicherlich ein paar Mannschaften stolpern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, wird spannend werden und natürlich eine der großen Geschichten werden in der nächsten Saison. Da freuen wir uns natürlich schon drauf.
Ich glaube, das könnte so ein Ding werden wie damals auch mit Ingolstadt und Darmstadt, die frisch aufgestiegen sind. Ja, glaube ich, beide dann sogar im ersten Jahr die Klasse gehalten haben. Und bei Heidenheim war es ja genauso, ne? Gut, die haben dann sogar noch europäisch gespielt. Da wurde es ja noch abstruser in der Saison darauf. Aber wenn du auch, also ich sehe Heidenheim nicht gerne nach München kommen. Das sage ich hier immer wieder. Die Ergebnisse waren immer knapp und immer verrückt, ne? Und warum sollte Elversberg, die gehen da ja auch, könnten ja auch vollkommen unverbraucht an die Sache rangehen, ne? Also insofern wird das unfassbar spannend und wird auch spannend zu sehen sein, wie so ein Elversberg beispielsweise dann so großen etablierten Werder Bremen, Schalke und so weiter, ne? Da auch böse in die Suppe spucken kann. Denn für diese Vereine wird es ja auch in der neuen Saison, glaube ich, eher um den Klassenerhalt gehen. Ganz bitter ist es für Hannover 96, die so in diesem Morast der zweiten Bundesliga feststecken, das schon seit Jahren und auch diesmal wieder verpasst haben. Ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, die Heimspiele waren so ein bisschen das Problem. Du hattest ja, glaube ich, vor 2 Wochen ja auch schon dieses 3-3 zu Hause gegen Preußen Münster. Und jetzt gestern gegen Nürnberg.
Ja, du hattest bei Hannover immer das Gefühl, dass die so ein bisschen der Musik hinterherhecheln. Ne? Sie waren nie richtig oben, zwar auch nie so richtig weg, aber wenn es dann drauf ankam, hat man dann eben auch gemerkt, die sind dann eben nicht so cool wie in Elversberg, ja, und ziehen einfach durch, sondern du hast dann halt schon gemerkt, dass sie verkrampft waren, dass sie nicht frei waren und letztendlich zwar natürlich gestern irgendwie auch tragisch, aber ich finde für den Saisonverlauf dann doch ja letztlich bezeichnend, ne? Weil sie es nie richtig geschafft haben, von der Mannschaftsqualität her diese Qualität, wenn es drauf ankommt, abzurufen. Das brauchst du halt eben. Und das haben sie tatsächlich dann am Ende auch nicht geschafft. Gegen Mannschaften, jetzt auch wie Nürnberg zum Beispiel, für die es dann ja auch um nichts mehr ging, haben sich so unfassbar schwer gestern getan. Du hattest echt das Gefühl, die hatten eine Bleiweste an teilweise. Nürnberg sehr, sehr leichtfüßig gewesen. Und letztendlich muss man dann sagen, Paderborn hat das halt einfach gestern echt cool gezogen in Darmstadt. Die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht und sind dadurch auch verdienter Dritter geworden.
Ich finde, und wir werden ja auch gleich nochmal ein Wort zur dritten Liga verlieren, du hast halt, wenn es um diese dritten, vierten Plätze geht, hatte ich so das Gefühl, auch schon in der Vergangenheit, es ist gar nicht so von Vorteil, wenn du auf dem dritten Platz stehst, sondern wenn du eher Vierter bist, weil du halt, wie gesagt, nichts mehr zu verlieren hast und du den Gegner quasi, also der Mannschaft, die vor dir steht, so ein bisschen vor dir hertreiben kannst. Und im Endeffekt, ja, kann man sagen, ja, der Drittplatzierte muss seine Hausaufgaben nur erledigen, aber das ist immer sehr einfach gesagt.
Ja, das ist immer leichter gesagt als getan. Ne? Es ist natürlich jetzt im Falle von Hannover auch eine Ferndiagnose. Ich habe aber oft das Gefühl, dass in den Clubs nicht intensiv daran gearbeitet wird, eben auch mental da zu sein, mit dem Kopf zu arbeiten, halt eben nicht nur Standards zu trainieren, sondern eben auch die Spieler dahingehend zu trainieren, dass sie eben in so einer absoluten Drucksituation ihre Leistung abrufen können. Und sowas hast du halt gestern bei Hannover 96 gesehen. Das war das klassische Beispiel von, sie waren einfach nicht frei im Kopf, weil rein von der fußballerischen Qualität sind sie natürlich in der Lage, eine Mannschaft wie Nürnberg zu schlagen, für die es um nichts mehr geht. Das ist ja völlig klar.
Ja. Haben sie auf jeden Fall nicht hinbekommen, deswegen ein weiteres Jahr für Hannover 96. Hingegen, genauso absurd war ja der Abstiegskampf. Ich glaube, ich habe nebenbei, musste ich noch ein bisschen arbeiten, aber ich weiß nicht, wie oft da der Rechenschieber rausgeholt werden musste und wie oft die Tabelle rauf und runter ging. Und wir haben auch wirklich, ich muss mal Chapeau sagen an die Kommentatoren von Sky, die die Konferenz da gemacht haben. Also gefühlt wirklich bei jeder Einblendung, wenn dann ein Tor kam, haben die mir dann danach gar nicht so viel vom Spiel erzählt, sondern haben mir dann immer alle Szenarien präsentiert, was denn jetzt dann passieren müsste und so. Das ging immer hin und her. Wirklich irre. Am Ende steht für Greuther Fürth die Relegation. Im direkten Duell schicken sie Fortuna Düsseldorf in die dritte Liga. Und das war,
das war Wahnsinn.
Wie schnell das für die Fortuna in eine komplett falsche Richtung ging. Es war ja im Prinzip schon die ganze zweite Halbzeit. Alle haben ja nur noch darüber geredet, was potenziell alle anderen noch tun könnten, damit die Fortuna noch die Liga hält. Es ging ja sehr schnell gar nicht mehr darum, dass Düsseldorf es aus eigener Kraft noch schafft, sondern wie andere Vereine dabei noch helfen könnten. Und was auch Fürth da abgebrannt hat in diesem Spiel, das war ja nicht von dieser Welt.
Nee, war Wahnsinn. Und ausgerechnet dann auch Felix Klaus, ne, ein Ex-Fortuna, macht dann noch zwei Tore. Ich glaube auch noch die Vorlage auch noch zum 3-0. Auch Wahnsinn. Aber du musst dir mal die Ausgangssituation noch mal vor Augen führen. Die Fortuna war ja auf Platz 15. Die brauchten vielleicht einen Punkt, ist in Fürth nicht unbedingt so mal im Vorbeigehen zu holen. Was halt nicht passieren durfte, dass sie mit 3 Toren Unterschied verlieren. Und dann verlieren die wirklich mit 3 Toren Unterschied. Und du siehst von Anfang an, die waren völlig gelähmt, die waren völlig blockiert, die hatten totale Angst. Die sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und Fürth hat das natürlich gnadenlos ausgenutzt und du hast halt wirklich gesehen, wie bei den Fortuna-Spielern, wie das gerattert hat, ne? Die waren ja nur noch in den Schreckensszenarien im Kopf unterwegs und mir tat einer total leid, der Torhüter Kastenmeier, der sah schon zur Halbzeit, sah der ja so aus, als ob der jetzt die halben Mannschaftskollegen da vermöbeln würde. Der war ja richtig sauer und nach dem Spiel, wie der geweint hat, der war ja völlig fertig und der sagte dann eben, wir haben das Ding hier richtig an die Wand gefahren und ich muss vor die Fans treten, ich sehe in deren Augen und ich sehe, wie enttäuscht die sind, wie unser Hass entgegenkommt, ja, und sagte dann, wir haben das hier richtig verkackt, diese Saison, und wir müssen irgendwie gucken, wie wir den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Das ist natürlich die Frage, wie gelingt das bei Fortuna Düsseldorf? Die allermeisten Spieler haben gar keinen Vertrag für die dritte Liga, weil die Fortuna mit was völlig anderem geplant hat, nämlich dem Aufstieg in die Bundesliga.
Wo sie vor nicht allzu langer Zeit noch dramatisch gescheitert sind. Wir erinnern uns an diese Relegation gegen Bochum, wo sie ja das Hinspiel deutlich gewonnen hatten und am Ende dann im Rückspiel sogar dann im Elfmeterschießen verloren haben.
Also richtig, richtig. Ja, genau. Und jetzt stehst du mit leeren Händen da, du stehst vor einem absoluten Scherbenhaufen. Thomas Kastenmeier hat gesagt, ich werde auf jeden Fall mit, oder ich werde mich mit der Fortuna unterhalten, ja, und werde die als ersten Ansprechpartner nehmen, aber ob das dann tatsächlich so passiert, weißt du ja auch nicht. Du weißt gar nicht, was für eine Mannschaft Fortuna Düsseldorf dann letztlich bekommt. Und was ich vorhin mal im Vorbeigehen gelesen habe, dieser Abstieg von Fortuna Düsseldorf, der löst so einen Domino-Effekt aus, ne? Weil die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf muss jetzt absteigen, ich glaube aus der Oberliga, und das geht dann teilweise, dieser Domino-Effekt geht dann runter, fast, ja, ich glaube, bis in die Kreisliga fast, weil das dann, wenn der Stein einmal oben umfällt, dann geht das, hat das aus Wirkung mit Abstieg bis in die, bis in die unteren Ligen. Also absolut dramatisch, was das auslöst. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Fortuna sich wieder auf die Beine stellt. Echt schade, weil ich finde, dass sie eine ganz tolle Idee und ein ganz tolles Konzept auf die Beine gestellt haben mit Fortuna für alle.
Ja.
Das ist wirklich eine herausragende Idee gewesen für den Fußball in Deutschland, und das ist echt schade, dass es jetzt in diese Richtung gegangen ist. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie auf die Beine kommen. Absoluten Schlingerkurs leider gefahren, haben Daniel Thun meiner Meinung nach viel zu früh entlassen und sind dann auf Markus Anfang gekommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Trainerentscheidung habe ich in keiner Weise verstanden. Auch was ich so gehört habe, wie sich dann teilweise auch Spieler geäußert haben. Er hat es eben nicht verstanden, die Kabine hinter sich zu bringen. Die Mannschaft ist in Einzelteile zerfallen und die hat jetzt der neue Trainer nicht mehr zusammengekittet bekommen und haben jetzt am Ende des Tages wirklich einen dramatischen Absteiger in die dritte Liga.
Wo du ja auch letzte Woche noch glorreich gegen Elversberg gewonnen hast, zu Hause dieses 3:1. Ne? Also du hattest ja in diesem Zuge schon dieses Momentum. Und auch eine weitere Sache, wo ich mit einsteigen möchte, Sven Mislintat. Mhm. Ich sage schon seit ewigen Zeiten, ich halte von seiner Arbeit, in der Form, die er jetzt macht, halte ich schon seit geraumer Zeit nichts mehr. Das hat er schon gezeigt. Und jetzt, man muss dazu sagen, er ist auch erst im Laufe der Saison gekommen. Also man kann ihm jetzt auch nicht alles überladen. Ne? Da muss man auch fair sein. Aber es bestätigt mich in meiner Annahme oder in vielen Meinungen, so wie du auch sagst, dass Markus Anfang, dass du die Entscheidung nicht verstanden hast, war ich immer kritisch, was Sven Mislintat angeht. Und das wurde in diesem Zuge dann auch wieder bestätigt. Ich muss eine Sache tatsächlich noch klarstellen, weil du gesagt hattest, Fortuna 2, die steigen jetzt von der Regionalliga in die Oberliga.
Ja, genau, da bist du besser informiert, etwas weiter unten als ich, aber ich habe das nur vorhin gelesen, dass so ein Domino-Effekt jetzt auslöst, dieser Abstieg von Fortuna Düsseldorf.
Genau, Reda Wiedenbrück freut sich über den Klassenerhalt, den sie sonst nicht erhalten hätten.
Das ist echt Wahnsinn,
ja,
ne?
Aber so ist das halt. Das ist dann halt aber auch der Nachteil für die ganzen Zweitvertretungen, ne? Muss man halt vorher auch irgendwie wissen. So. Aber es ist ja trotzdem auch schade für die, ist ganz klar. Ich hatte so hinter den Eindruck, wir haben das mit MSV gegen Fortuna in der Relegation. Wir haben das in dieser Woche zu oft gejinxt. Ich glaube, das Szenario, dass jetzt beide sich nächstes Jahr in der dritten Liga treffen, ich glaube.
Das hatten wir nicht so auf der Bingo-Karte, ne? Nee, also das habe ich auch nicht gedacht.
Das wollte irgendwie auch keiner. Aber so ist
es. Nee, auch Düsseldorf gegen Essen wäre ja auch noch ein tolles Duell gewesen. Aber auch das kommt ja leider nicht zustande.
So ist es, denn Greuther Fürth spielt jetzt, wie gesagt, gegen Rot-Weiß Essen in der Relegation. Gehen wir mal runter in die dritte Liga. Energie Cottbus, fangen wir mal da an. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es über die Ziellinie geschafft. Auch hinten raus relativ souverän mit einem 1-0 in Regensburg, auch wenn da noch ein Elfmeter gehalten werden musste. Aber ansonsten, wie gesagt, kam die Konkurrenz ja auch von hinten nie wirklich ernsthaft dran. Ja, Rot-Weiß Essen und der MSV Duisburg, das war ein Saisonfinale Furioso, kann man glaube ich sagen. Ich war ja beim MSV im Stadion, habe nebenbei Magenta-Konferenz geguckt und ich hatte ja schon vorher so dieses Gefühl, ne, dieses Ding, der MSV, noch kein Heimspiel in diesem Jahr verloren als einziges Team von erster bis dritter Liga. Ich hatte schon so die Sorge, wenn man sich Fußball so anguckt oder die Dramaturgie, hättest du ja eigentlich sagen müssen, jetzt genau im letzten Heimspiel passiert das. Man muss ja dazu sagen, sie haben ja nicht verloren. Aber am Ende reicht natürlich, oder hat dieses Unentschieden nicht gereicht. Aber was wäre passiert, wenn Rasim Bulic, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, 90 plus 6 diesen Ball da ins Tor schießt. Und das wirklich irre ist ja, ich habe, wie gesagt, nebenbei Magenta-Konferenz geguckt und RWE hat sich ja auch super schwer getan in Ulm. Also man kann den Ulmern nicht vorwerfen, dass sie dich Hölle und Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hätten. Ne? Und haben auch, glaube ich, eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt, ein 2-2 gehalten und wirklich kein Witz. Essen hat in der Nachspielzeit, ich glaube, bei denen waren zwei Minuten hinten dran. Und als Hüning in Ulm das entscheidende 3-2 erzielte und die Essener in die Kurve gerannt sind zum Jubeln, exakt in dem Moment hatte Bulic die riesige Chance und schießt den Ball an den Pfosten. Ich hätte so gerne gesehen, wenn die Essener das gesehen hätten, wie der Jubel bei denen verflogen wäre. Das wären Bilder gewesen, aber so konnten sie weiter jubeln. Und am Ende ist jetzt der MSV im Tal der Tränen angekommen. Was für ein beklopptes Saisonfinale.
Das war ja unfassbar dramatisch. Das kannst du ja keinem erzählen. Ne? Wir haben das natürlich auch mit einem Auge verfolgt. Wir haben auch einige Kollegen, die Fans sind von Drittligamannschaften. Also mein Chef ist Fan von 1860 München. Die haben natürlich gar keine Rolle gespielt, was wir eben auch sehr häufig aus Butterbrot schmieren. Haben dann aber auch so ein paar, die sind Anhänger von Viktoria, also den Kölner Clubs Viktoria. Und jetzt kommt ja auch Fortuna Köln noch mit dazu. Wunderbar.
Ja.
Also Kölner Derby in der nächsten Saison. Das ist natürlich super. Und Alemannia Aachen-Fans haben wir noch. Und das war ja Wahnsinn. Man kann in der Tat den Spatzen keinen Vorwurf machen in Ulm. Die haben wirklich alles gegeben. Also das war jetzt etwas anderes als den kleinen Schlenker, kann ich mir auch nicht verkneifen, als gestern Hertha BSC in Bielefeld.
Oh ja.
Die kriegen da 6 Gegentore in der zweiten Hälfte. Also sowas geht gar nicht. Also das hat mich massiv aufgeregt. So etwas kannst du nicht machen, da 6 Tore zu fangen in einer Halbzeit, aber davon mal abgesehen, war das natürlich ein unglaublich dramatisches und für den MSV wirklich ja erschütterndes Ergebnis. Dieser letzte Spielzug, den der MSV macht, den kannst du dir ja eigentlich nicht schöner malen. Die spielen das fantastisch heraus. Bulic macht ja auch alles richtig, ja. Der hämmert nicht einfach blind drauf, sondern er legt den Ball mit dem linken Fuß am Torwart vorbei und der springt halt leider an den Innenpfosten und von dort raus. Das ist ja Wahnsinn. Also ich fürchte, dass dieser Junge, der stand ja nachher auch noch im Interview bei den Kollegen von Magenta, da hat er relativ abgeklärt gesprochen. Ich glaube, der stand halt einfach irgendwie noch unter Schock. Ne? Das war ja unfassbar. Ne? Schade für den MSV, weil die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr in der Saison. Die waren ja lange auch oben und dann dachte jeder, oh krass, ey, die machen jetzt echt den Durchmarsch. Am Ende irgendwie so ein bisschen die Puste ausgegangen, das wirst du besser wissen als ich. Ja, schade. Wirklich, wirklich schade. Fußball, das kann man an dieser Stelle einmal sagen, ohne dass wir piepen. Fußball kann auch scheiße sein.
Ja.
Und das wird der MSV wahrscheinlich leider so unterschreiben müssen an dieser Stelle. Und ich würde mich freuen. Ich mag den MSV irgendwie. Ich habe da viele Spiele auch gemacht für Sky. Irgendwie ein guter Club, auch tolle Fans, gute Fanbase. Gehört meiner Meinung nach natürlich ganz, ganz sicher auch in die zweite Liga und würde mich freuen, wenn sie es dann in der nächsten Saison packen.
Ja, Darüber würde ich mich auch freuen, aber
denke ich mir.
Das wird dann nächstes Jahr interessant, ne? Der krasse Kontrast zwischen Düsseldorf und zweimal Groß-Asbach.
Richtig.
Liebe Grüße an den Sonnenhof. Da geht es nicht nur zur zweiten Mannschaft von VfB, sondern auch zur wirklichen Heimmannschaft, immerhin.
Ja, da bist du eine Weile unterwegs, bis du da bist.
Ja, wobei, aber ansonsten kann man ja sagen, insgesamt nächste Saison sind die Wege ja auch mit zwei Köln-Vereinen, hast du ja gesagt, Münster, genau, sind ja. Die Wege ja insgesamt sehr kurz. Müssen wir ja mal gucken, wie es dann noch aussieht, ob Lok Leipzig oder Würzburg dazukommt. Da würde ich Lok Leipzig ein bisschen cooler finden. Aber schauen wir da einfach mal drauf. Auf jeden Fall RWE, auch Glückwunsch zur Relegation. Was denkst du, wer wird da die Nase vorn haben? Ist ja immer tatsächlich so ein Ding, dass häufig ja der Drittligist, ist ja Unterschied, wie wenn Bundesliga gegen zweite Bundesliga spielt, ist ja häufig so, dass es da genau umgekehrt ist, dass der Drittligist häufig die Nase vorn hat.
Ja, glaube ich in dem Fall nicht. Ich glaube tatsächlich, das führt auch über zwei Spiele gesehen, die bessere Mannschaft hat, mehr Qualität in den Reihen. Natürlich ist es nicht schön, an die Hafenstraße zu fahren. Da wird sicherlich einiges los sein in Essen. Aber ich habe die Fürther natürlich auch dadurch, dass wir die zweite Liga öfters übertragen, häufiger gesehen. War auch einmal in Fürth im Stadion. Da haben sie gegen Schalke gespielt, auch echt ein gutes Spiel gemacht. Da habe ich schon gedacht, Mensch, das ist doch irgendwie kein Absteiger, ne? Die haben ja auch teilweise wirklich sehr erfahrene und gute Jungs in ihren Reihen. Sowohl erfahrene Spieler mit Hürgota zum Beispiel, ne, der jetzt zwar geht, aber den sie natürlich in der Relegation noch gut gebrauchen können. Einen guten Torwart, ein paar junge Spieler drin, die Qualität haben. Von daher glaube ich am Ende des Tages, dass Greuther Fürth drin bleibt und dass wir dann noch in der nächsten Saison das Frankenderby sehen, Nürnberg gegen Fürth.
Das wäre sehr schön, ja.
Ich freue mich aber, um da noch einen kurzen Schlenker zu machen. Ich freue mich tatsächlich, also Glückwunsch an Energie Cottbus und ich freue mich für Pele Wollitz. Ich bin, das sage ich hier an dieser Stelle offiziell, ich bin großer Fan von Pele Wollitz. Er ist natürlich eine streitbare Person. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten.
Ja.
Und er ist auch manchmal wirklich drüber. Und ich denke dann so, oh Gott, jetzt redet er sich wieder über Kopf und Kragen, wenn er auf einer PK sitzt und dann spricht er über die fehlende Unterstützung der Politik und so weiter und so weiter. Und er ist ja auch, wenn es um Schiedsrichter geht, oft dann so in einer Generalkritik, ja, er bleibt dann gar nicht so sehr beim Spiel, sondern holt sehr weit aus. Nichtsdestotrotz, du hast halt auch einfach jede Woche eine Geschichte mit ihm. Er ist jemand, der das Herz auf dem rechten Fleck trägt und natürlich wird es auch mit ihm mit RTL ein paar gute Spiele und ein paar gute Geschichten geben. Ich habe schon mal so aus Spaß gesagt, wir könnten eigentlich ab sofort einen Pele Wollitz Live-Ticker machen, weil es eigentlich jeden Tag irgendwas mit ihm. Und am Ende des Tages wollen wir doch Typen haben und das ist er definitiv. Und ich freue mich sehr darauf, Cottbus und Pele Wollitz nächste Saison bei RTL in der zweiten Liga zu sehen.
Ich kann ja dann nächste Saison, wenn ich dann sehe, dass der Kollege Jonas Gerdesen in die Lausitz fahren sollte, dann melde ich mich nochmal bei ihm. Liebe Grüße an
der. Das wird er richtig aus. Das wird er, oder er hört uns ja wahrscheinlich auch eh dann zu. Das wird er dann mit Sicherheit gerne machen. Und ja, kann sein, dass er auch mal in die Lausitz fährt. War ich auch schon ein paar Mal.
Ist auf jeden cool Fall ein Abenteuer. Muss man auch sagen.
Ja, ja, also, aber es ist cool. Auch tolle Fans. Ja. Das ist ein Standort, an dem auch Fußball gelebt wird. Und deswegen freut es mich auch, dass Cottbus wieder zurück ist auf der Zweitligakarte.
Auf jeden Fall. Gehen wir einmal schnell durch den Bundesligaspieltag durch. Ich glaube, ich nenne einfach nur mal die Ergebnisse und dann werden wir vor allem über eine Sache noch sprechen müssen, weil die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten schon. Trotzdem, ja, die Bayern haben es hinten raus nochmal souverän gemacht mit einem 5:1 gegen den FC. Leon Goretzka wurde verabschiedet. Manuel Neuer und Sven Ulreich bleiben weiteres Jahr. Die Vertragsverlängerung wurde schon im Laufe der Woche bekannt gegeben. Leverkusen hat sich verabschiedet mit einem 1:1 gegen den HSV. Frankfurt, Stuttgart haben wir ja auch schon gesprochen, ein 2:2. Albert Riera wurde entlassen. Darüber werden wir gleich sprechen noch in diesem Zuge. Die Freiburger haben eine gute Generalprobe geliefert für das Europa-League-Finale. 4:1 gegen Leipzig. Der BVB gewinnt in Bremen mit 2:0. Die Gladbacher, ja, haben die Saison, die ja nicht gut war, aber mit einem Paukenschlag durchaus beendet. 4:0 gegen Hoffenheim. Die Unioner auch 4-0 gegen Augsburg. Da habe ich mir wirklich die Augen gerieben, wie das passieren konnte, dass Union so viele Tore schießt. Aber gut.
Ich mir auch. Ich dachte halt wirklich, dass sie sich zumindest, sagen wir mal, schwer tun. Und ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass Augsburg das gewinnt. Das habe ich völlig daneben getippt, dieses Spiel. Also ich habe tatsächlich auf Sieg Augsburg getippt. Da sieht man mal wieder, dass wenn man sich mit Fußball beschäftigt und tippt, dass man das besser mal lassen sollte, beziehungsweise dass dann vielleicht eine vermeintliche Ahnung nicht immer dafür sorgt, dass man in Tipprunden auch vorne ist.
Ja, ich hatte, glaube ich, so ein ganz dreckiges 0-0, aber ja, passiert halt.
War auch nichts. Nee.
War auch ein Stück weit entfernt davon. Und dann haben wir ja schon drüber gesprochen, die Wolfsburger, die auf St. Pauli gewonnen haben mit 3-1 und die Mainzer im letzten Spiel der Heidenheimer mit 2-0 gewonnen. Wie gesagt, eine Sache wollen wir da rausgreifen. Albert Riera, wir haben ja alle drüber gesprochen, philosophiert oder sind stark davon ausgegangen, dass es zu Ende gehen wird. Es gab ja auch, sagen wir mal, ein dementsprechendes Transparent von der SGE-Fanschar, verbunden auch mit ordentlich Pyrotechnik, wo auch zwei Menschen, glaube ich, dabei verletzt wurden oder wo sogar im Spiel dann sogar beim Frankfurter Angriff da noch irgendwas auf Platz geflogen kam, wo ich mir denke, Leute, seid ihr vollkommen bekloppt? Also
das geht gar nicht. Also das hat mich so aufgeregt, wirklich. Das war für mich eine Szene, die ich absolut verurteile an diesem Spieltag, die mich massiv geärgert hat. Wie kann man denn bei dem eigenen Angriff oder generell, aber da macht es ja noch weniger Sinn, da Pyro zünden und dieses Ding, das fällt dann ja kurz neben dem Spieler auf den Boden, auf den Rasen. Das ist wirklich Wahnsinn und da werden Leute verletzt. Ich finde, dass Markus Krösche das nach dem Spiel fast so ein bisschen belanglos abmoderiert hat. Ich hoffe, dass da jetzt wirklich auch mal die Sommerpause genutzt wird, um mit diesen in Anführungsstrichen Fans zu sprechen. Das kann doch nicht wahr sein. Da gehen Leute mit ihren Kindern ins Stadion, da sind Familien im Stadion. Das hat dort absolut nichts zu suchen. Ich glaube, viele haben auch die Bilder gesehen vor Anpfiff. Dieses ganze Stadion war ja in einen Nebel gehüllt, sodass das Spiel ja auch erst mit 6 Minuten Verspätung losgehen konnte. Das hat dort einfach im Stadion nichts zu suchen. Also auch diesbezüglich hat die Eintracht einige Hausaufgaben zu machen in der Sommerpause.
Das hat ja im Übrigen, das wird vielleicht auch viel zu selten erwähnt, aber es hat ja auch einen Einfluss auf den Wettbewerb, weil ich meine, es hat ja Gründe, warum alle Spiele eigentlich so ziemlich zeitgleich anfangen sollten. Und durch solche Unterbrechungen, wo es auch mal ein paar Minuten dauert, bis du alles wieder siehst, verschiebt sich das natürlich auch massiv. Ein Thema, wie gesagt, für die Eintracht im Sommer, hast du ja gesagt, aber ja, man wird sich auch mit der Trainerpersonalie beschäftigen müssen, wo man auch gemerkt hat, die, jetzt habe ich schon die MSV-Fans, die SGE-Fanseele, die ist extrem gespalten an dieser Stelle, auch an dieser Personalie, ne? Also die einen, die sagen, ja, boah, geh bloß weg mit dem, auch mit den Pressekonferenzen, ne? Er kam ja mit einem riesigen Bohai und am Ende, wenn du dir anguckst, was er immer so erzählt hat, ist das Ergebnis relativ mau. Viele Leute, die auf der anderen Seite aber auch sagen, er kam in einer blöden Situation, er hatte keine Saisonvorbereitung und er hat zumindest mal den Laden ein bisschen auf Vordermann gebracht und vielleicht auch dem ein oder anderen Ego ein bisschen mehr widersprochen, wie andere es vor ihm gemacht haben. Also diese direkte Art haben da doch auch in der SGE-Fanszene haben das geschätzt. Und das finde ich so interessant, wie, und das siehst du auch auf Social Media in den Kommentarspalten, wie konträr die Meinungen da tatsächlich sind. Also, dass du nicht so das Gefühl hast, es geht so eher in so eine 80-20-prozentige Richtung, so, sondern es ist wirklich so beinahe bei 50-50. Wie siehst du das?
Ja, also es ist tatsächlich eine Persönlichkeit, die total spaltet und die Fans gespalten hat und das innerhalb von ein paar Monaten. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, die Eintracht liegt fast in Schutt und Asche jetzt nach dieser Riera-Zeit. Markus Krösche wollte einen kompletten Gegenentwurf haben zu Dino Toppmöller. Der war ihm zu ruhig, der war ihm zu lieb, der war ihm zu wenig Rock'n'Roll-Fußball. Ne, oder Heavy-Metal-Fußball, hat er, glaube ich, gesagt. Das hat er geschafft, mit Albert Riera jemanden zu finden, der wirklich das komplette Gegenteil ist. So wie ich vernommen habe, wollte man eigentlich Marco Rose haben, der sich das dann aber im Winter offenbar doch dann nochmal etwas anders überlegt hat. Und dann ist man eben auf Albert Riera gekommen. als jemand, der den ganzen Laden eben auch mal aufmischen soll. An sich ist das ja eine gute Idee. Ja, wenn man der Meinung ist, man braucht jemanden, der den Laden mal so ein bisschen anzündet. Ich war allerdings schon, ja, muss man sagen, sehr nachdenklich nach seinen ersten Pressekonferenzen, als er sagte, ja, alle Spieler werden für ihn aus dem Fenster springen und er wird alles verbessern und es wird alles toller und er wird auch eine völlig neue Einwurftechnik machen und alles wird besser, so was man noch nie gesehen hat. Und ich dachte dann erst so, wow, also entweder der ist jetzt wirklich der Halsbringer und es ist der Trainer, der wirklich Schlagzeilen machen wird und es ist der neue Xabi Alonso so ungefähr, ja, Goldauge, Diamantauge, Markus Krösche, aber dann kam das erste Spiel bei Union Berlin und man hat gar nichts gesehen, ne?
Also, und es kam danach ja auch nicht mehr viel, ne? Also.
Genau, es kam danach einfach auch nichts mehr, die Probleme sind geblieben. Wir sehen nach wie vor eine sehr schlechte Abwehr. Wir sehen Spieler, die völlig verunsichert sind. Wir sehen eine Mannschaft, die überhaupt kein Konzept hat, wie sie ein Tor erzielen möchte, wie sie in Offensivaktionen agieren möchte. Wir sehen, dass Albert Riera mit seiner Art offenbar auch sehr, sehr vielen Spielern vor den Kopf gestoßen hat. Ob man immer, wie jetzt auch im Falle von Johnny Burkhardt, beleidigt reagieren muss, das sei nochmal dahingestellt, legt aber ja auch nur das dar, was offenbar in den letzten Wochen und Monaten unter Albert Riera verloren gegangen ist. Einfach einen guten, vernünftigen Kontakt zu haben zu seiner Mannschaft, die Mannschaft wirklich besser zu machen und nicht nur Phrasen rauszuhauen. Am Ende des Tages hatte ich wirklich den Eindruck, er ist fast ein Blender, hat sich dort ja offenbar sehr, sehr gut in Position bringen können. Aber am Ende des Tages hat man sich einfach mit ihm komplett vertan und finde es jetzt einfach nur folgerichtig, dass sich Eintracht Frankfurt von ihm getrennt hat. Aber es ist irgendwie, um da nochmal die Klammer zu machen, so ein Phänomen unserer Zeit, ne? So jemand hat anscheinend eine Fanbase, jemand, der eben sehr stark polarisiert, der dann eben auch Journalisten angreift in Pressekonferenzen. Das ist ja auch passiert. Es ging ja eigentlich überhaupt nicht mehr um Sport. Es ging nur noch um, wie sollen Journalisten berichten? Und er warf einem Journalisten vor, ja, du bist doch hier Reporter, Bild Frankfurt, du musst doch auch Fan von deinem Club sein. Nein, es ist nicht die Aufgabe eines Journalisten, Fan zu sein von der Mannschaft, sondern ein Journalist soll darüber berichten, was bei diesem Club passiert und im Übrigen auch kritisch berichten. Und das ist schon wirklich erstaunlich, was dort in der letzten Zeit passiert ist. Ich bin auch mit ein paar Kollegen immer noch in Kontakt vom Hessischen Rundfunk und die schreiben mir halt auch, also sobald ich etwas Kritisches irgendwie absetze, einen Post absetze zu Albert Riera, habe ich direkt persönliche Hasskommentare. Das kann einfach nicht sein. Also ich hoffe, dass mir und uns das jetzt nicht genauso geht. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Person. Ich kritisiere eben nur, wie er vorgegangen ist, sowohl was seine Außendarstellung angeht, als auch das, was ich letztlich auf dem Platz gesehen habe, wie er die Mannschaft trainiert hat. Und die Mannschaft hat er einfach schlichtweg nicht nach vorne gebracht und ist dafür mitgesorgt, dass Eintracht Frankfurt nicht international spielen wird.
Ja, die Mannschaft.
Ich glaube, das erste Mal nach 5 Jahren, glaube ich, oder 6 genau. Jahren. Also sie waren ja öfters jetzt international dabei, müssen jetzt auch sich neu aufstellen.
Also die Mannschaft ist halt nicht geeint. So, und genau. Da brauchst du bei aller Kritik, natürlich kann man auch sagen, wenn die Mannschaft gewisse Dinge nicht umsetzt, ne, sind sie auch schuld, natürlich, und die Spieler sind auch an dieser Situation schuld, das hat Johnny Burkhardt, glaube ich, auch gesagt, aber die Mannschaft ist ja nie geeint aufgetreten, so, und das, und da brauchen wir auch nicht am Trainingsplatz stehen oder irgendwelche Internas wissen, das siehst, hast du jedes Wochenende von außen gesehen. Diese atmosphärischen Störungen, von dem Riera immer sagt, ja, die hat es nicht gegeben. Wer soll ihm das glauben? So, also ich sehe ja jede, spätestens wenn ich beim Training nicht dabei ist, sehe ich aber jedes Wochenende letztendlich die Leistung. Ich sehe auch das Verhalten von Johnny Burkhardt, auch was er gesagt hat. Man kann zwischen den Zeilen sehr viele Dinge rauslesen, auch wenn man es nicht wortwörtlich sagt. So, und wenn du. Also wie willst du denn ein Team auf der Basis aufbauen? Ich habe den Eindruck, und es haben viele, die ihn besser kannten, auch von seinen Vorstationen. Das war ja auch das Interessante. dass ja da viele schon vorher gesagt haben, boah, passt auf den ein bisschen auf. Weil er einfach, er fachlich kann er ein super toller Trainer sein, aber ein Stück weit menschliche Empathie reinzubringen und vor allem auch, du hast es gesprochen, ja, meine Spieler sollen wie Haie agieren oder ich rieche das Blut meiner Spieler. Also hast es ja immer den Eindruck, nur mal kleiner geht's nicht. So, und da muss man sich am Ende des Tages auch über die Berichterstattung nicht wundern, wenn die so hoch kocht. Er hat ja selbst dafür gesorgt, so mit seinem Bramborium.
Ja, also, so ist es.
Insofern, ja, ich glaube auch, für mich ist auch die richtige Entscheidung. Du brauchst halt wieder ein bisschen mehr Ruhe in diesem Verein. Das war jetzt ein halbes Jahr ganz witzig. Und wie gesagt, der Mann kann als Trainer, der hat sicherlich etwas drauf. Aber ich glaube, es ist nicht zu vermessen, auch mal zu sagen, dass er vielleicht zwischenmenschlich an gewissen Dingen man auch noch arbeiten kann. Durchaus. Aber das können wir ja
alle. Ich hoffe, genau, das können wir alle und ich hoffe, er wird das tun. Was man eben hört, ist, dass er wenig mit dem Staff geredet hat, mit den Spielern wenig geredet hat, sehr schroff war an der einen oder anderen Stelle und ich glaube, dass da auch immer so ein Funken Wahrheit dran ist, ohne dass wir jetzt jeden Tag dabei sind. Und ja, man kann nur hoffen, dass er da selber für sich auch die Schlüsse draus zieht. Ich habe jetzt nur gelesen, er hätte gesagt, ja, er konnte nur 20% Albert zeigen. Dann frage ich mich immer, ja Mensch, es gab doch so viel Kritik in den letzten Wochen, dann versuch das doch irgendwie zu zeigen und dann versuch es doch irgendwie anders zu machen. Aber nein, er setzt sich dann weiterhin auf jede Pressekonferenz und macht weiter Generalkritik an Journalisten. Das war einfach zu wenig und da habe ich dann doch den Eindruck, ihm fehlt dann doch dieses gewisse Etwas, um sich selber mal kritisch zu hinterfragen und vielleicht dann auch das ein oder andere einfach mal zu ändern.
Ich finde, das ist eine gute Verbindung zum Fail der Woche, auch wenn ich Albert Riera nicht als Fail habe, aber ich frage dich in diesem Zuge, wen du dir da ausgesucht hast.
Ja, ich habe da wirklich lange überlegt, ne, weil es gibt ja sehr, sehr viel. Ich mag es an dieser Stelle etwas aufbrechen und wenn du erlaubst und ich habe zwei Fails, okay. Also zwei, die mich geärgert haben. Der erste Fail ist die rote Karte von Tim Lemperle.
Okay.
Im Spiel Gladbach gegen Hoffenheim. Wenn du dich erinnerst, ja. Es wird angepfiffen zur zweiten Hälfte. Gladbach hat Anstoß, spielt den Ball zurück und er hat eine gelbe Karte in der ersten Hälfte schon bekommen, er läuft völlig unmotiviert in seinen Gegenspieler. Kevin Dix schubst ihn zur Seite und es gibt eine rote Karte. Und er steht da so und sagt so, ja, hab doch gar nichts gemacht. Doch, er hat diesen Spieler halt einfach umgerannt und weggeschubst. Dann denke ich so, wie dumm ist diese rote Karte? Mein Kommentator dieses Spiels hatte mich dann auch gefragt, ja, darf ich das so sagen? Ist das die dümmste rote Karte der Saison? Da habe ich gesagt, ja, das darfst du sagen. Weil wenn du jetzt als TSG Hoffenheim irgendwie noch Hoffnung haben möchtest, dass du nochmal rankommst, ja, und so werden sie sicherlich aufgestellt haben in der Pause zu sagen, komm, wir versuchen mal jetzt irgendwie in den nächsten 10, 15 Minuten noch das Anschlusstor zu erzielen. Wenn du dann einen Spieler hast, der nach 12 Sekunden eine gelb-rote Karte durch so eine Aktion bekommt, da wirst du als Trainer verrückt.
Yep.
Und das war für mich auf jeden Fall ein Fail. Nichtsdestotrotz natürlich auch nochmal Glückwunsch an Hoffenheim, europäisch, super, freut mich sehr. Das war mein Fail von dem Spieltag und ich habe dann noch einen etwas übergeordneteren Fail. Ich weiß gar nicht, ob du darauf kommen möchtest, weil wir haben uns vorher nämlich nicht abgestimmt. Wir haben nur gesagt, wir haben beide viel. Für mich ist der Fail dieses Spieltages der Auftritt von Julian Nagelsmann im aktuellen Sportstudio und der Umgang mit der Personalie Neuer Baumann. Also wir haben einen Bundestrainer gesehen, der sich ins aktuelle Sportstudio setzt. Jeder erwartet irgendwie, jetzt wird er mal etwas Substanzielles sagen zu seinen Personalentscheidungen. Hat er nicht. Er saß dort, hat es mehr oder weniger noch ins Lächerliche gezogen, dass auf dieser ominösen 55er Kaderliste, die man bei der FIFA einreichen muss, er das angeblich ja vielleicht gar nicht so ganz genau weiß, welcher Spieler da draufsteht. Das ist natürlich absoluter Quatsch und ist im Übrigen auch kein gutes Signal an alle Spieler, die da drauf stehen, jetzt mal abgesehen von Neuer oder Baumann. Und ich finde einfach, Julian Nagelsmann macht dort eine riesen Baustelle auf, so kurz vor der WM. Er hätte dieses Thema natürlich einfach einmal abräumen können. Nach allem, was wir so hören, steht Manuel Neuer auf dieser 55er Kaderliste. Und man muss auch davon ausgehen, dass wenn Manuel Neuer mitfährt, wird er natürlich auch als Nummer 1 mitfahren und man muss im Moment davon ausgehen, dass er mitfährt, weil alle Interviews auch von Manuel Neuer selber gehen in diese Richtung nicht mehr. Ja, ich bin ja zurückgetreten und ich bin ja auch 40 und so, sondern er sagt, ja, ich habe ein wichtiges Spiel nächste Woche mit Pokal ja. in Berlin gegen Stuttgart. So, und damit kannst du ausgehen, er wird mitfahren. Du machst eine riesige Baustelle auf, was Führung angeht. Ich finde, du kannst so nicht mit Spielern umgehen. Das sagt viel aus, was Julian Nagelsmann kann oder eben auch nicht kann in Sachen Personalführung. Ich finde, dass wir keine Baustelle haben im deutschen Tor, sondern dass die Baustellen ganz woanders liegen, in der Abwehr und im Angriff vor allen Dingen. Oliver Baumann hat eine sehr, sehr gute Qualifikation gespielt, seine ein oder anderen Stelle wirklich den Arsch gerettet. Und ich kann nicht verstehen, warum man so kurz vor der WM so einen Fass aufmacht. Und man muss ja auch noch mal dazu sagen, Manuel Neuer ist jetzt auch mittlerweile sehr verletzungsanfällig geworden, leider. Ist ja auch noch gar nicht klar, was jetzt mit seiner Wadenverletzung ist. Und von daher, ich sehe das auch leistungstechnisch, das sagen auch alle Daten, sehe ich Manuel Neuer nicht vor Olli Baumann. Wie gesagt, ist aber auch nicht die große Baustelle. Und ich fürchte, dass diese ganze Geschichte Julian Nagelsmann auch noch um die Ohren fliegen wird. Von daher ist es für mich jetzt, du siehst, ich war wirklich fassungslos über den Auftritt des Bundestrainers, ist das für mich der Fail der Woche, weil dann setze ich in das Sportstudio, wenn du etwas zu berichten hast und wenn du Fakten hast, aber nicht, ja, weiß ich nicht, dazu sage ich nichts und keine Ahnung, dann warte doch eine Woche, bis der Kader bekannt gegeben ist und dann setze ich dann hin. Und dann kannst du ja deine Entscheidungen begründen. Das fand ich wirklich einen sehr, sehr schwachen Auftritt.
Ich habe es mir hinterher angeguckt, weil ich mir ehrlicherweise schon ziemlich sicher war, dass er nichts Substanzielles dazu sagen wird. Es war mir von vornherein klar. Und ich wurde insofern nicht enttäuscht, weil ich währenddessen andere, bessere Dinge getan habe. aber ich stimme all dem zu, was du gesagt hast, auch als diese Meldung dann da aufkam, dann, ich kann auch diese Diskussion nicht mehr hören, ich will sie nicht mehr führen. Das ist, und es nimmt mir auch weiterhin wirklich die Freude an der Nationalmannschaft, wirklich, weil, ja,
ja, mir auch. Also es ist ja auch so, Manuel Neuer vor 10 Jahren in seiner Prime wäre natürlich überhaupt kein Thema gewesen, den mitzunehmen. Jetzt ist der Mann 40 und zur Wahrheit gehört natürlich auch, er hat bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, in denen wir in der Vorrunde ausgeschieden sind, jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel geholt. Er war da an dem ein oder anderen Gegentor mit Schuld, gerade auch in Katar. Von daher ist es ja jetzt nicht so, dass wenn wir sagen, Manuel Neuer fährt mit, das ist jetzt der, der uns ins Finale bringt. Das glaube ich sowieso nicht. Das wird auch ein Olli Baumann oder wer auch immer noch mitfährt, nicht schaffen, fürchte ich, weil die Baustellen woanders sind, weil wir woanders Defizite haben. Aber diese Diskussion, da bin ich bei dir, die raubt wirklich sehr viel an Vorfreude und kann mir auch vorstellen, dass es dem einen oder anderen Spieler genauso geht wie uns.
Ja.
Und vielen Fans natürlich draußen auch.
Ansonsten, man kann ja noch mal das Thema Graugänse hochholen. Vielleicht bringt das dann die Nationalmannschaft.
Böse.
Sorry, den muss ich jetzt bringen.
Der musste sein, ne?
Ja, natürlich. mein Fail der Woche, ich fasse mich mal kurz. Es ist noch nicht offiziell, aber wenn das passieren sollte, dass José Mourinho Trainer bei Real Madrid wird, obwohl es passt zu Real Madrid, dass man wirklich so dumm ist, um ehrlich das in Betracht zu ziehen. Du kannst die letzten x Trilliarden Vereine von José Mourinho fragen und dass Florentinos wirklich auf die komplett beknackte Idee kommt, ihn jetzt in dieses hoch explosive Konstrukt da reinzusetzen. Gut, Florentino Perez, der hat sowieso... Also der hatte ja noch nie alle Tassen im Schrank, aber ich meine, hat ja neulich auch irgendwie gesagt, ja, hab jetzt 2 Artikel von ABC, eine davon von einer Frau geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob die Frau überhaupt Ahnung von Fußball hat. Und ich mir so dachte, die hat wahrscheinlich mehr Ahnung wie du vom Fußball, weil die würde nicht auf die bekloppte Idee kommen, José Mourinho nochmal zu engagieren. Die Zeit von dem ist einfach vorbei. So, also, wie kann man denn in Wie kann man im Jahr 2026 wirklich glauben, mit José Mourinho Fußball noch erfolgreich zu sein, obwohl die letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt haben, dass das nicht mehr der Fall ist? So, also du baust ein neues Stadion, du hast eine moderne Infrastruktur und holst einen Fußballtrainer von vorgestern. Das ist, ja, also es ist noch nicht offiziell, vielleicht ist das auch nur ein super, wir haben jetzt schon Mai, super Mai-Scherz, aber ich könnte es Real Madrid zutrauen und wenn sie das machen, sind sie endgültig für mich die Lachnummer auf dieser Welt, weil das kannst du keinem erzählen, also wie man so dumm sein kann, aber gut.
Ich habe mich gerade genüsslich zurückgelegt und habe deiner Tirade zugehört.
Jetzt habe ich mal, rausgekommen.
Ja, jetzt hast du mal, ja. Nee, aber völlig verständlich. Mir geht's genauso, aber du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, die Entscheidung von vorgestern. Aber Florentino Perez ist natürlich auch ein Mann von vorgestern. Ja. Und deshalb eben auch diese Entscheidung. Das hat halt, was er macht, das hat halt nichts Zukunftsorientiertes und, Zukunftsorientiertes und nichts Visionäres. Und deshalb greift er auf etwas zurück, was vor 100 Jahren vielleicht mal funktioniert hat, aber jetzt nicht funktionieren wird. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ne? Die Probleme liegen ganz woanders. Diese Kabine ist ein einziger Sauhaufen. Wenn ein Trainer wie Xabi Alonso es nicht hinbekommt, der nun wirklich fachlich top ist, ja, diese Mannschaft in den Griff zu bekommen und ja auch öfters gesagt hat, ich habe das Gefühl gehabt, ich trainiere da einen Kindergarten oder ein Kindergarten ist besser, dann weißt du, dass du vielleicht mal da ansetzen musst, aber José Mourinho sehe ich auch überhaupt nicht. Vereinsikone Iker Casillas hat ja auch gesagt dazu, also Torwart, ja, Mourinho ist ja vielleicht ein guter Trainer, aber bitte niemals mehr für Real Madrid. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
Tja, huch, blöd gelaufen. Aber wie gesagt, offiziell ist es noch nicht. Vielleicht habe ich mich jetzt vollkommen umsonst aufgeregt. Werden wir auf jeden Fall sehen. Kommen wir schnell zu den Ehrenmännern und Frauen der Woche. Dirk, wen hast du uns da mitgebracht?
Ja, ich bin vorhin ein bisschen zusammengezuckt, als du sagtest, ich hatte überlegt, Frank Schmidt als Ehrenmann. Ich habe ihn tatsächlich als Ehrenmann. Ich habe ganz kurz überlegt, als du sagtest, soll ich nochmal umswitchen, weil ich habe noch die ein oder andere Idee gehabt. Aber ich bleibe bei Frank Schmidt. Ich finde, der Mann ist ja mit so viel Stil abgestiegen, mit so einer Bodenständigkeit, mit so viel, ja, der ist so sympathisch, der ist so geerdet, der ist so bei sich und der passt einfach so zu diesem Club, ne? Und mich hätte es irgendwie persönlich gefreut, wenn Heidenheim dieses Wunder noch geschafft hätte. Aber mich hat das echt bewegt, wie er nach dem Spiel auf dem Rasen steht und sich bei den Fans bedankt für die Unterstützung. Und es ist auch einfach nicht selbstverständlich, dass wenn man schon so abgeschlagen ist, dann nochmal die Jungs hinter sich zu versammeln und nochmal eine Aufholjagd zu starten. Das zeigt, wie nah er an diesem Team ist, welche Fähigkeiten er hat. Und ich fand es dann auch so cool, wir hatten ihn auch noch im Interview danach und er sagte dann, ja, ich mache jetzt mal so 1-2 Tage ruhig, aber dann gucke ich auch nach vorne, weil wir wollen ja wieder aufsteigen. Also yeah. Der ist einfach so, der will halt einfach anpacken und der will es wieder schaffen, in die Bundesliga aufzusteigen. Und dafür wünsche ich alles Gute. Daher bin ich bei meinem Ehrenmann Frank Schmidt geblieben.
Ich habe tatsächlich, da breche ich jetzt mal aus, ich habe 2 Ehrenfrauen. Tatsächlich, fangen wir mal an. Mit den U17-Juniorinnen, die die Europameisterschaft in Belfast gewonnen haben, das Finale 1-0 gegen Frankreich. Ihr habt das doch sogar übertragen, oder?
Ich wollte die nicht dazwischen grätschen, aber natürlich live auf RTL Plus, ja natürlich. Wir haben auch sehr, sehr hohe Abrufzahlen gehabt, was uns sehr gefreut hat. Also das Interesse ist auf jeden Fall da.
Ja, und das ist doch, also es ist schön erstmal überhaupt, dass auch da in diesem Zuge mal eine Übertragung auch mal stattfindet. Und hat sich ja jetzt am Ende auch vom Ergebnis her auch richtig gelohnt. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Richtig cool, was die Mädels da erreicht haben. Und dann möchte ich noch einen zweiten Award vergeben an Alex Popp. Ich war ja am Donnerstag beim Frauen-DFB-Pokalfinale, habe mich als Bayern-Fan natürlich sehr über das Ergebnis gefreut. Aber da Alex Popp zu sehen, da auch wirklich die ganze Zeit, wie sie da gestanden hat, wirklich auch in Tränen aufgelöst war. Das hat schon als neutraler Fußballfan hat es mir unfassbar leid getan. Gestern hatte sie dann, ich glaube, es war gestern, letzter Bundesligaspieltag, hatte sie dann nochmal einen richtig schönen Abschied, hat auch nochmal 2 Tore erzielt gegen Nürnberg. Und sozusagen ist sie dann gestern im 336. Bundesligaspiel um 15.15 Uhr wurde sie unter tosendem Applaus verabschiedet. Das Schöne ist ja, die Karriere geht ja trotzdem noch weiter, ne? Wahrscheinlich in der dritten Liga bei Borussia Dortmund. Also, die Karriere ist noch nicht beendet. Zum Glück, das ist sehr schön. Aber man hat schon an dem Donnerstag auch gemerkt, dass da eine ganz große geht. Und wie auch wirklich das gesamte Stadion, auch es kam auch viel lauter Applaus aus der Bayern-Kurve. Auch. Man weiß einfach, was diese Frau geleistet hat in den letzten Jahren. Und das ist so, so schön. Eine Sache, die mich vielleicht ein bisschen gestört hat, ich verstehe das irgendwie, und wir sind ja auch Journalisten und so, ich verstehe das natürlich, ne, dass gerade diese dramatischen Bilder, das sind ja oftmals die besten Bilder, ob im TV oder Fotografen, im Print, Online-Medien und so weiter. Trotzdem, ich habe es ein bisschen, wie sie da auch stellenweise da alleine stand und so, und überall stand dann Fotograf hier, Fernsehkamera da. Da dachte ich mir so, mein Gott, lass die arme Frau doch wenigstens mal für 2-3 Minuten mal in Ruhe. Also ich verstehe es aus dem journalistischen Hintergrund, ne, weil es natürlich die dramatischsten Bilder überhaupt sind, die du kriegen kannst. Aber als Mensch dachte ich mir in manchen Situationen, boah, Lass die liebe Poppy doch wenigstens mal ein paar Minuten. Die wird alle Interviews machen, hat sie ja auch gemacht und so. Und die wird kommen und Emotionen zeigen und alles gut. Aber ne, sie hat hier gerade ein Finale verloren. Es war ja nicht das letzte Spiel, sondern kam ja dann noch das Bundesligaspiel. Aber es war ja die große Verabschiedung. In dem Rahmen war das Pokalfinale dann ja schon. Und ja, weiß ich nicht, ob man dann da immer so in jeder Situation da volle Kanne dann so raufgehen muss. Fand ich als Zuschauer von oben von der Tribüne auch so ein bisschen befremdlich, weil es mir auch sehr extrem aufgefallen ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es hat sich sehr viel auf Alex konzentriert, ne, bei diesem Spiel und dann natürlich auch auf ihre Emotionen. Mir tat sie auch so leid, ne? Ich hätte es ihr so gewünscht. Und sie hat ja wirklich Rotz und Wassergold auch nachher noch, als sie dann in dem Spalier standen. Sie war ja richtig ja geschüttelt, ne, von Weinkrämpfen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr leid getan. Ich hätte es ihr gewünscht. Nichtsdestotrotz hat sie ja eine fantastische Karriere hingelegt und echt viel getan für den Frauenfußball und hoffe, dass sie in Dortmund, dass ihr Herzensclub, dass sie dort auch noch ja eine schöne Karriere hat, die sie dann erfolgreich zu Ende bringen kann.
Auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir den BVB dann irgendwann auch mal ein paar Ligen höher. Weiß nicht, ob das mit ihr dann noch in der Bundesliga klappen könnte. Aber es
könnte eng werden.
Ja,
ne?
Ja, glaube ich schon. So, aber wenn wir so dann auch so zukünftig, das wäre so mein Traumding, weißt du? Donnerstag, Frauenpokalfinale, BVB gegen Bayern, am Samstag Herren und am Samstag die Herren. Ja, das hätte doch was.
Ja, musst du noch ein paar Jahre warten, fürchte ich. Ja, ich traue das Dortmund durchaus zu, aber ganz, ganz so schnell wird das nicht kommen.
Ja, natürlich. Ne? Und man sieht es ja auch an allen anderen Vereinen dahinter, ne? Die auch ein Stück weit aufholen, aber Wolfsburg und Bayern sind dann doch schon noch mal in einer anderen Liga. Kommen wir mal noch kurz in die Ist-noch-was-Kategorie. Es gab natürlich an diesem Spieltag viele andere Verabschiedungen auch noch. Wir schimpfen ja viel auch über Schiedsrichter und so weiter. Und wir wollen aber trotzdem dann auch mal unseren Dank an die geben, die jetzt da auch ihre Karrieren beendet haben. Frank Willenborg, Tobias Welz, Patrick Intrich und Dennis Aitekin. Die werden der Bundesliga massiv fehlen. Nicht nur qualitativ, sondern auch als Typen.
Definitiv. Bei Tobias Welz muss ich jetzt noch daran denken, dass er vor ein paar Wochen
mit Dennis Undaff
sagt, ich mag den eh nicht. Ja, das wird ihm wahrscheinlich bleiben irgendwie, dass man ihn deshalb kennt. Aber vor allen Dingen auch Dennis Aitekin, ne? Echt, also A, ein fantastischer Schiedsrichter und B, halt jemand, der es schafft, auch Situationen aufzulösen, mal mit einem Lächeln oder dann legt er mal so den Arm auf die Schulter und sagt, komm, ist doch alles gut. Man hört das ja jetzt auch immer mehr, ne, weil es gibt ja die Ref-Cams jetzt auch, die immer mehr eingesetzt werden, sodass du eben siehst und hörst, was kommuniziert wird auf dem Platz so aus allernächster Nähe. Und dann hörst du ja auch manchmal, wie dann sagt, so komm, ey, zu Nico Schlotterbeck zum Beispiel mal, was ist denn heute los? Jetzt bleib doch mal ruhig und so, ne, ist doch alles gut. Oder zu Rob Andrich auch. Und das wird sicherlich fehlen. Hat ja auch sehr emotional Dennis Aitekin auf dem Platz gewirkt und dann auch so ein bisschen geweint. Und hoffe, dass er uns erhalten bleibt als, ja, vielleicht als TV-Experte oder so. Also jemand kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Für Patrick Ittrich gilt ja natürlich dasselbe. Ein sehr, sehr lustiger Typ, der auch das Herz am rechten Fleck hat. Ich hoffe, dass die uns in irgendeiner Weise erhalten bleiben. Das könnte sehr unterhaltsam werden.
Laufen da etwa schon Hintergrundgespräche?
Dazu sage ich nichts.
Ja, okay, das ist auch eine Aussage. Aber insofern, ja, kann ich dir da nur zustimmen. Und ich finde, diese beiden sind auch so ein bisschen so die Sinnbilder dafür, dass das Schiedsrichterwesen auch ein bisschen offener geworden ist. Ne? Die sind da, ich möchte nicht sagen, dass die sich da auch absichtlich da so in den Vordergrund gestellt haben. Aber ich würde schon sagen, dass gerade auch mit den Schiedsrichter-Dokus und so weiter. Ich glaube, Dennis Aitken war einer der ersten Schiedsrichter. Vor Jahren kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, dass es da schon mal eine Sportschau-Doku irgendwie gab. Und so, und die beiden waren halt so die ersten, die da so ein bisschen offener auch drin geworden sind. Und das finde ich halt unfassbar schön, auch aus dieser Anonymität einfach rauszukommen. Wenn wir mal gucken, wer da jetzt nachkommt. Also das Bundesliga-Schiedsrichter oder der Bundesliga-Schiedsrichterkader wird ein bisschen dünner werden. Also da werden nicht vier neue Schiedsrichter dazukommen. Wurde bekannt gegeben, Dr. Max Burda und Richard Hempel werden aufsteigen. Finde ich eine gute Entscheidung. Ich hatte Richard Hempel in dieser Saison, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal beim MSV. Ich meine, er hat im Hinspiel das Derby gepfiffen, hat immer auch gute Leistungen gezeigt. Also insofern kann ich das, soweit ich das von außen jetzt beurteilen kann natürlich, weil ich jetzt nicht jedes Wochenende die Leistungen genau analysiere, aber soweit ich das beurteilen kann, glaube ich, sind das zwei gute Schiedsrichter, die der Bundesliga auch gut tun werden. Und was übrigens auch noch eine schöne Nachricht ist, Daniel Siebert darf das Champions-League-Finale pfeifen, das sollte man auch mal erwähnen. Herzlichen Glückwunsch, ist damit der fünfte Schiri. Und lieber Dirk, rate doch einfach mal, wer waren die anderen vier?
Boah, da bin ich raus. Bin ich wirklich raus.
Okay.
Da musst du mir echt auf die Sprünge, da erwischst du mich jetzt ganz kalt.
Ja, ich weiß, das war das Ziel dahinter.
Das war das Ziel, ne? Danke.
Gern geschehen. Also Helmut Krug, 1998, ja. Real Madrid gegen Juventus. Dann natürlich Dr. Markus Merck, 2003 Milan gegen Juventus. Herbert Fandl, 2007 Milan gegen Liverpool. Und Dr. Felix Brüch, 2017 mit Real Madrid gegen Juventus. Was ich da sehr interessant finde, du hast einfach bis auf Liverpool, hast du zweimal Milan, dreimal Juventus und ja, zweimal Real Madrid drin.
Also, ja, das ist krass. Ja. Gut, zeigt natürlich auch, dass der italienische Fußball vor 10, 15 Jahren irgendwie auch noch ein bisschen angesagter war als jetzt. Hat sich doch etwas verschoben. Ja,
aber PSG, Arsenal ist insofern, passt da nicht so richtig in diese Reihe rein.
Nee, passt nicht rein. Passt gar nicht in die Reihe.
Aber umso komischer ist es ja auch, und dann mache ich den Take mal zu, dass ne Daniel Siebert, der hat ja übrigens auch ja ein Halbfinale da ja auch gepfiffen gehabt. Und der bekommt Champions-League-Finale, aber bei der WM ist er nicht dabei.
Das versteht man einfach nicht. Reiht sich in viele Fragezeichen ein, die es rund um diese WM gibt.
Ja,
ne?
Aber Hauptsache Michael Oliver und Anthony Taylor. Aber, und das sage ich im Übrigen nicht nur, ich will nicht wieder auf diese Handspielszene von Cucurella ansprechen, aber als jemand, der auch ein Premier League-Kenner ist und durchaus weiß, was die beiden da jede Woche pfeifen, es ist eigentlich Wahnsinn, dass sie überhaupt noch FIFA-Schiedsrichter sind. Aber gut, okay, regen wir uns nicht schon wieder auf.
Du wolltest dich doch nicht schon wieder aufregen, genau.
Es gelingt einfach nicht. So, aber eine letzte Sache habe ich noch. Du hast ja vorhin auch schon Xabi Alonso angesprochen. Der wird neuer Trainer bei Chelsea. Das ist eine Sache, also die habe ich nicht kommen sehen. Ne? Also es war ja schon so Folklore, der wird zu Liverpool gehen und so weiter. Jetzt ist der nächste Saison Trainer bei Chelsea. Interessant.
Er scheint irgendwie ein Faible für Pulverfässer zu haben. Ne?
Das wäre aber das Liverpool ja auch.
Durchaus. Ne? Also ja, wäre auch, aber da hätte es natürlich noch besser gepasst, weil er dort auch gespielt hat. Ne? Das wäre für mich irgendwie so die logischste aller Möglichkeiten gewesen. Nur scheint es ja so zu sein, dass Arne Slot bleibt beim FC Liverpool. Ich hatte mich dann tatsächlich schon mal gefragt, was wird denn wohl mal irgendwie Xabi Alonso machen? Aber dass er zu Chelsea geht, boah, also das finde ich schon krass, weil Chelsea fällt mir schon, da bist du tiefer drin als ich, aber Chelsea fällt mir schon als ein Club auf, der sehr, sehr unruhig ist, der jetzt nicht dafür steht, irgendwie ein klares Konzept zu haben. viele Trainerentlassungen seit Thomas Tuchel, der war 20 bis 2022 da.
Ist ja auch nicht so lange.
Sechs, sieben, acht Trainer gehabt. Jetzt der letzte Trainer hat einen 7-Jahres-Vertrag bekommen, durfte aber nur 3,5 Monate bleiben. Also ich weiß nicht, ob Xabi Alonso das, was er sich da so vornimmt, nämlich das so langsam aufzubauen und da so allmählich wieder in die Top 4 reinzustoßen mit Chelsea, ob er da überhaupt die Zeit dafür bekommt, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also bin mal gespannt, wie er sich dort so schlagen wird tatsächlich. Also eine durchaus mutige Entscheidung von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Werden wir nächste Saison ganz verstärkt drauf gucken. Im Übrigen, Tottenham hat morgen die riesige Chance, mit einem Sieg gegen Chelsea den Klassenerhalt zu feiern. Ich fiebere schon dem morgigen Tag entgegen. Wenn es schon letzte Woche gegen Leeds nicht so gut funktioniert hat, wenn mir da morgen eine große Last abgenommen würde, würde ich mich sehr freuen an der Stelle.
Ja, ich würde mich auch freuen. Wir sind ja beide Tottenham-Liebhaber und also diese Saison war ja ein einziges Desaster, wirklich.
Ja, und auch dieses, ich war ja letzte Woche zum Heimspiel gegen Leeds, weißt du, geile Atmosphäre, wirklich, man sagt ja auch häufig immer in England, Atmosphäre eher, aber mit riesiger Choreo vorher und ja, Mattis Tell, erst wahnsinniges Tor und dann auf der anderen Seite per Fallrückzieher im eigenen Strafraum einen Elfmeter verursacht. Das beschreibt die Saison eigentlich perfekt, ne? Also
vielleicht hättest du das als Fail nehmen müssen.
Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Aber ihr seht, es war viel los in den letzten Wochen. Und das Schöne ist, ganz vorbei ist es noch nicht, denn wir werden in der nächsten Woche, es wird wahrscheinlich nicht am Montag, Dienstag passieren, weil wir, wie gesagt, die Relegationsspiele noch abwarten wollen und weil wir dann auch in dieser Runde wieder zu dritt sein werden. Ihr wisst es ja immer aus den letzten Jahren, dass ich meistens mit Benny und David dann immer, dass wir in einer Dreierrunde quasi alle Vereine in der Bundesliga einmal nochmal tiefenanalysiert haben. Dementsprechend müssen wir aber auch gucken, wann die Kalender da zueinander finden. Das ist ja durchaus wo alle jetzt im Sportjournalismus unterwegs sind, ist das nicht immer so ganz einfach. Aber wir werden da einen Termin finden und dann nochmal einen Schlussstrich ziehen. Und dann werden wir auch unsere Tabellentipps auswerten von Bundesliga und zweiter Bundesliga. Lieber Dirk, mach dich für die neue Saison schon mal bereit. Ich werde dich danach fragen. Aber in dieser Saison darfst du dich dann erst über uns lustig machen. Ich habe mich noch nicht getraut, danach zu gucken, aber man hat ja so grobe Richtungen. Also ich glaube, ich hatte Hertha auf 3 getippt in der zweiten Bundesliga. Also
ich sag's an dieser Stelle, ich habe Hertha sogar auf 2 getippt und Fortuna Düsseldorf auf 1, du. Also da siehst du, ich war völlig daneben. Ja, wir hatten hier auch bei RTL Redaktionsgespräche, Hintergrundgespräche mit Klaus Allof seinerzeit noch. Und da sagte er, wir sind natürlich eine der Mannschaften, die so unter den 5, 6 zu finden sein werden und wollen da auch versuchen, hochzugehen. Hat nicht geklappt, ne? Leider.
Schlecht gealtert an der Stelle.
Schlecht gealtert, ja, allerdings.
Aber das kann eben immer schnell passieren. Aber genau, das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Vielleicht auch nochmal für euch als Hintergrundinfo. Ich überlege noch so ein bisschen, wird es was zur WM geben? Richtet euch mal darauf ein, dass es da nichts groß geben wird. Ganz einfach deshalb, weil ich Anfang Juni eine etwas größere OP habe und im Juni dementsprechend auch wahrscheinlich komplett krankgeschrieben bin. Deswegen macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Vielleicht werde ich nach der WM nochmal so ein kleines eine kleine Reaction-Folge machen, wo wir uns dann alle über das glorreiche Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft reden werden. Das werden wir vielleicht machen, aber während der WM wird es wahrscheinlich so sein, dass wir uns da erstmal aufgrund dessen jetzt nicht wiederhören. Es ist aber, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt, in der Sommerpause auch einfach mal eine Sommerpause zu machen.
Mach das. Ja,
danke. Insofern, Dirk, wie sieht deine Sommerpause aus? Ich freue mich ja eher, dass jetzt auch ein bisschen, auch wenn es jetzt Spaß gemacht hat, freue ich mich aber auch drauf, dass jetzt auch so ein bisschen Ruhe ist. Wie ist es bei dir?
Ich bin voll bei der WM integriert. Oh. Wir bei RTL werden natürlich auch über die WM berichten. Ich sitze an einem sogenannten WM-Desk. Also das heißt, ich werde dann WM-Themen im Hause verteilen auf Social Media, auf unseren Websites ntv.de, sport.de. Und da freue ich mich sehr drauf. Bin mal gespannt, was wir zu berichten haben. Wir haben ja auch zwei eigene Reporter im Camp der Nationalmannschaft und da gibt es sicherlich einiges zu berichten. Also das heißt, mein Sommerurlaub wird dann erst nach der WM stattfinden.
Da beginnt dann im Prinzip die Saison dann schon wieder für mich wahrscheinlich mit Trainingslager genau. Und Co. Wer wird denn vor Ort sein? Jonas wahrscheinlich wird einer sein, oder?
Jonas Gerdes ist vor Ort und Felix Görner ist vor Ort.
Ach so, ja gut, das hätte ich auch erraten können, theoretisch. Es liegt auf der Hand, aber gut.
Unsere DFB-Reporter ohnehin, genau.
Insofern, Dirk, vielen Dank, dass du jetzt an diesem letzten Spieltag mit mir den großen Rundumschlag gemacht hast. Wie gesagt, für euch da draußen wird nächste Woche noch was kommen. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal, dass du dabei warst. Hat mir großen Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Und ja, dann in der neuen Saison sehen wir uns auf jeden Fall spätestens wieder. Kannst dich schon mal drauf gefasst machen, auch vorher schon mal deine Tabellentipps abzugeben. Ich werde dich dran erinnern.
Das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank.
Und genau, wenn ihr Anregungen habt zu der Folge, schreibt uns die gerne auf Social Media und Co. Verteilt den Podcast gerne an eure Liebsten weiter, die den noch nicht können, damit unsere Community noch ein bisschen wächst und gedeiht. Das wäre sehr schön. Vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche wieder.